Hallo Bastian.
Hallo, grüß dich.
Na, alles aufgeladen?
Ja, jetzt war noch, also Auto ist auch gut aufgeladen, alles fein. Ich habe gerade den billigsten Ladestrom der Welt noch mitgenommen. Die Telekom bezahlt den Ladestrom, das ist immer sehr gut. Jetzt hatte ich gerade ein bisschen Panik, weil mein Rekorder gerade gesagt hat, du hast keine SD-Karte eingelegt. Und ich so, was? Weil das wäre jetzt hier echt blöd gewesen.
Okay.
Und stellt sich raus, der sieht zwar immer, dass eine SD-Karte da ist, wenn man dann aufnehmen möchte, wollte er nicht. Und das ist eine 128 GB SD-Karte. Und es gibt ja schon mal so Geräte, die sind da so, die haben da keinen Bock auf große SD-Karten.
Ja, die sind da zickig.
Und jetzt habe ich sie aber einfach gerade nochmal formatiert, glücklicherweise das Notebook heute mitgenommen. Und dann hat er plötzlich gesagt, ach ja, kein Problem. 92 Stunden möchtest du Wave aufnehmen, überhaupt kein Problem, kann man machen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber an der SD-Karte soll es nicht scheitern.
92 Stunden, ja, läuft. Was ist das jetzt für ein Voice Recorder, den du da hast?
Das ist ein Zoom H5. Ich habe mir den H5 jetzt gekauft.
Mhm.
Nachdem ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ein Gespräch aufgenommen, das sehr, sehr toll war. Und dann waren wir fertig und sage ich danke, tschüss und leg halt auf und stell dann so fest, ja, die Software hat zwar gesagt, dass sie aufnimmt, gemacht hat sie es aber nicht.
Okay.
Und da ist natürlich dann direkt dieses Softwareproblem. Also ja, so ist halt Software, ne? Und
ja. Dann
habe ich mir gedacht, dank Leuten wie dir, die da Geld in dieses Patreon-Format einwerfen, habe ich alles, was ich bisher mit Patreon verdient habe, einfach direkt in so einen Audiorekorder investiert.
Okay.
Und es gibt auch Schlimmeres. Also ich meine, das Ding ist halt einfach gut. Also das muss man einfach mal sagen. Dieses Zoom-Zeug, die sind einfach fantastisch. Das ist sehr, sehr zuverlässige Hardware. Und ja, die Kabelei ist super wild. Also das ist wirklich komplett abgefahren irgendwie. XLR-Kabel vom dem Multi-Adapter vom Telefon weg, in den gleichzeitig ein Mikro rein. Ich habe jetzt zwei Mikros angeschlossen an demselben. Also eins, das du hörst und eins, das der Zoom aufnimmt. Und ich höre dich über den Monitoring-Ausgang vom Zoom. Und alles wild, aber es funktioniert. Und vielleicht wird die Qualität auch ein bisschen besser. Weil natürlich... Weil bisher hatten wir immer das Problem, dass die Sprachqualität immer so ein bisschen abgenommen hat mit der Netzqualität, weil diese Software halt sich einfach in den Audiokanal vom Telefon reingehängt hat und der dreht natürlich die Qualität, die er senden kann, auch runter, wenn die Netzqualität das halt nicht hergibt.
Ja.
Und von daher, ne, war das alles so mittel und hat halt funktioniert, aber vielleicht könnte es geiler sein. Und du bist jetzt hier der Testcase, ob das denn funktioniert.
Ja, wunderbar. Für sowas bin ich immer grundsätzlich geeignet.
Ist schön, weil dann haben wir direkt jemanden, der auch so ein bisschen technikaffin ist, wo man das dann auch machen kann.
Ja.
Und das hattest du ja auch geschrieben irgendwie, dass du ja auch so eher so auf der nerdigen Seite auch unterwegs bist.
Total, ja.
Also zumindest in einigen Bereichen. Und das ist immer spannend, weil also du hast ja oft, also ich weiß, spoiler jetzt hier einfach, plaudere Dinge aus, von denen ich nicht weiß, ob ich sie ausplaudern darf. Ich nehme mal an, dass du eine Family hast.
Ja, sitzt hinten im Bulli. Also ich bin im Diesel unterwegs mit Tochter und Frau und zwei Hunden.
Mhm. Jawohl. Okay. Und ja, ihr wart ja offensichtlich gerade im Park.
Deswegen. Genau, ja.
Genau, bei mir hat es alles ein bisschen, also wie gesagt, ich wollte schon viel früher anrufen, war der SD-Karte geschuldet und panischem Fluchen an der Ladesäule, wo die Ladesäule nicht mehr was für konnte, genau.
Ja, mal ausnahmsweise nicht, weil wenn ich so eure Berichte bei Bits und so höre, habt ihr ja Spaß, ne?
Ich meine, es wird besser, das muss man schon sagen, also die Zeiten, wo das noch eine Herausforderung waren, die sind halt vorbei. Es ist manchmal einfach ätzend. Also es ist tatsächlich saudumm, wenn du sehr, sehr knapp kalkuliert hast und du kommst dann an und die Säule geht halt nicht. Das ist echt scheiße. Manchmal stimmen die Beschreibungen noch nicht. Also ich war gerade im Ingolstadt Village hier, in Ingolstadt. Das ist halt so ein Outlet-Mall-Ding. Und da steht halt irgendwie bei Going Electric, hey, gehst du einfach zur Touristeninformation, die geben dir gegen Kaution so eine Karte, du kannst kostenlos laden. Und dann bin ich da halt reinspaziert und sagt, tach, ich hätte gerne diese Karte. Er sagt, ja, kein Problem, Kaution, erfüllen Sie bitte folgendes Formular aus und nehmen Sie die Säule ganz links. Ich so, das ist aber die Scheißsäule, die will ich nicht. Ja, die anderen müssen mit ihrer eigenen Karte aufmachen. So, okay, dann hätte ich mir den Weg zu euch sparen können, das ist gut. Dann halt nicht. Also was jetzt auch für mich nicht weiter schlimm ist, also zum einen habe ich ja kein Problem damit, Geld für Strom zu bezahlen, aber zum anderen hat die Telekom gerade ja noch eine Aktion für Neukunden, dass sie einfach ja, 99 Minuten bis Ende März verschenken und von denen hatte ich erst 23 verbraucht und Ende März ist bald.
Sag ich mal.
So.
Ja.
Genau, also aber das wird alles und ja, naja, also man muss es immer noch ein bisschen wollen, aber das, ja, gibt der Sache fünf Jahre und dann sieht die Sache auch nochmal anders aus.
Ich meine, es kommt ja immer mehr Bewegung rein, das sieht man ja deutlich. Was ich halt total schade finde, dass die halt nicht in diesem Nutzfahrzeugebereich mal was Ernsthaftes bringen.
Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Also wenn du dir jetzt sowas anguckst wie die chinesische Firma Axiom, Maxus, Axiom sind die kleinen Kinderfahrzeuge bauen. Maxus, die bauen so einen Sprinter, der ist so groß wie ein Sprinter. Und den gibt es hundertprozentig einfach auch als Benziner. Und was die halt machen, ist, die klatschen da unten einen riesigen Akku einfach dran. Weil der hat natürlich, also Fläche ist ja da kein Problem. Also das ist ja eins der Sachen, die du beim Kfz ja immer hast, dass du gucken musst, wo stecken wir denn jetzt die ganzen Akkus hin?
Ja.
Und das ist ja dem Nutzfahrzeug komplett egal. Und wenn du die komplette Unterseite von so einem Nutzfahrzeug vollballerst mit Akkus, dann ja. Und du siehst es ja auch, das kommt langsam so in Fahrt. Die Post hat ja mit, wie heißen sie? Ich komme nicht drauf, Street Scooter eine Bude gekauft, die ja nichts anderes tun. Und ich meine, klar, die fulfillen, mein Gott, ich kann schon nicht mehr Deutsch reden, die erfüllen damit halt ihr eigenes Bedürfnis. Verkaufen die Dinge auch gerade. Ich schaue gerade nach einem zweiten, weil wir haben zwei Autos, weil meine Frau und ich beide ein Auto brauchen. Und ich fahre momentan halt noch 6 Kilometer am Tag einen Polo spazieren, einen VW Polo. Und ich meine, das findet der Akku auch nicht geil, dass der halt jeden Tag nur 6 Kilometer, der wird ja nicht mal warm, der Akku, der Motor, sage ich schon, der wird ja nicht mal warm, das ist einfach nicht gut für den Motor, noch gibt der halt, kriege ich den los. Das ist ein super gutes Auto gewesen, ist es immer noch. Aber ich überlege mir halt gerade jetzt, was könnte ich mir denn jetzt stattdessen holen? Was könnte ich dadurch ersetzen? Weil gerade für diese Ultra-Kurzstrecken ist halt ein kleines Elektroauto super gut. Jetzt hätte ich mir fast eine E-Smart geholt, aber der ist dann ein bisschen teurer geworden, als ich das gewollt hätte und ist halt plötzlich teurer als eine Zoe. Und das Lustigste ist, am billigsten könnte ich momentan einen Street-Scooter haben. Und zwar so einen mit so einer großen Ladebox hinten drauf. Also mit, weiß ich nicht, wie viel Kubikmeter Stauraum da drin sind. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber es ist halt lustig, dass das gerade das günstigste Fahrzeug ist, das ich mir gerade leasen könnte. Das kostet mich 100 Euro netto im Monat. Ohne Anzahlung, ohne Scheiß, könnte ich halt einfach einen riesen Stauraum mit mir rumfahren. Wäre vielleicht auch witzig, einfach so eine Matratze hinten rein und wenn man dann irgendwie spät von der Arbeit heimkommt, dann gar nicht mehr heimfahren, sondern einfach im Kastenwagen pennen.
In der kalten Ladefläche schlafen.
Ja.
Oh je.
Ja. Ja, und irgendwie Aldi hat es ja auch gerade angekündigt, dass die so für die letzte Meile zur Versorgung ihrer Filialen gerade elektrische Kühllaster bauen. Also die lassen die halt tatsächlich selber bauen für sich und das sagen jetzt nicht, wir warten jetzt bis da, keine Ahnung, Iveco und Co. in die Pötte kommen. Und also ich glaube auch in der Sparte wird sich was tun und also die Langstrecken, die wird wahrscheinlich mittelfristig nur Tesla bedienen. Ich wette, also DAF und MAN und Mercedes, die forschen da sicher auch, aber ich glaube, dass da ist auch noch niemand irgendwie halbwegs an der Serienreichweite dran. Und klar, auch wenn du jetzt gerade sagst, du bist mit dem Bulli unterwegs, das ist natürlich irgendwie gerade noch das falsche Auto. Also in dem Moment, weil wenn du halt einen Bulli hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit mal irgendwie weit wegfahren willst, ist halt hoch.
Ja, und dann auch noch mit Hängerbetrieb. Ne? Ist ja dann mit Elektro komplett enden.
Ja, genau, das ist schwierig.
Gibt es ein Äquivalent, das man mal umrechnen kann, wenn man sagt, ich weiß nicht, also die Kiste hier nimmt sich jetzt so 10 Liter Diesel auf 100 Kilometer, dass man dann wüsste, wie viel Batteriestrom man dafür bräuchte? Gibt es das schon so eine Umrechnung oder eine Richtlinie?
Ja, du kannst es dir umrechnen insofern, als dass man ja sagen kann, du weißt, was der Wirkungsgrad von einem Diesel ist, der auf der Straße ankommt, der ist ja nicht so geil. Aber du kannst halt viel Energiedichte in so einen Tank reinstecken. Von daher ist es dann am Schluss wieder geil, also für zumindest zum Fahren. Keine Ahnung, ob es da Rechner gibt oder nicht. Und ich wüsste es auch nicht auswendig. Du musst halt, man muss herausfinden, was ist für Fahrzeug X der Wirkungsgrad des fossilen Brennstoffs. Und dann kannst du halt sehen, was ist der Wirkungsgrad von einem vergleichbaren Fahrzeug, so einem batterieelektrischen Fahrzeug, in der Größenordnung. Und dann kannst du mal umrechnen, wie viele Kilowattstunden bräuchte ich zum Beispiel für eine Tankladung vom Bulli. Ja. Und da schlackerst du wahrscheinlich ganz schnell mit den Ohren.
Ja, weil, befürchte ich auch.
Wie weit fährst du mit so einem Bulli, mit so einer Tankladung?
Ja, also ohne Hängerbetrieb 600 Kilometer.
Ja. Und ich nehme mal schon an, dass du da auf einem ähnlichen Auto wahrscheinlich 150 bis 180 Kilowattstunden brauchst. Mhm. Weil ich meine, das Ding ist eine Schrankwand, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja. Das ist, ja. Der ist ja auch nicht besonders effizient im Dieselbetrieb. Weil klar, du schiebst einfach eine senkrechte Fläche gegen den Wind. Und das ist noch nie eine gute Idee gewesen, aber es macht halt für das Fahrzeug Sinn. Und wenn du jetzt mal schaust, mein Ioniq hier, der hat 28 Kilowattstunden Akku, der ist aber halt ungefähr so flach, der geht mir fast bis zur Hüfte, also übertrieben gesagt, ist unglaublich stromlinienförmig und kommt mit den 28 Kilowattstunden 200 Kilometer. So, wenn ich jetzt, kannst du dir ausrechnen, wenn ich in die 600 kommen möchte, dann bräuchte ich also einen dreimal so großen Akku, das sind 90 Kilowattstunden, jetzt macht das Ding mal zweimal so hoch, dann sind wir bei 180.
Ja.
Ja, Ende vom Lied. Und dann, also, vielleicht brauchst du sogar ein bisschen mehr. Also, ja.
Vielleicht löst sich ja irgendwann das Problem mit den Akkus, dass wir dann tatsächlich, wie heißt das Flüssiggas, was man da kriegen kann?
Meinst du jetzt wirklich Gas, das dann also auch verbrannt wird?
Nee, diese Stromgeschichte, ich komme jetzt gerade nicht
raus. Meinst du Brennstoffzellengeschichte?
Brennstoffzelle, genau. Vielleicht ist das ja irgendwann für sowas mal die Lösung da, ne? Dass man
halt
Akku durch die Gegend fährt. Ja. Ne?
Also du wirst weiterhin Akku durch die Gegend fahren müssen, weil die Brennstoffzelle, die reagiert ja so wahnsinnig schlecht. Also du brauchst irgendeine Art von Puffer, die halt sich darum kümmert, dass wenn ich jetzt voll aufs Gas steige, dass der Motor halt auch die volle Leistung ziehen kann und die Brennstoffzelle wird halt einfach kontinuierlich diesen Pufferakku befüllen oder Kondensatoren befüllen, je nachdem, was halt mehr Sinn macht. Und aber noch ist sie halt so teuer, ist ein bisschen umständlich. Die Ladeinfrastruktur ist da halt auch noch nicht, oder die Tankinfrastruktur ist da halt auch noch nicht vorhanden. Aber da ist halt auch wieder Angebot und Nachfrage der limitierende Faktor. Also ich glaube auch in dem Moment, wo wir jetzt plötzlich sagen würden, ey, wir können Brennstoffzellen zu einem sinnvollen Preis bauen und du kannst halt eine Brennstoffzelle mit 500 Kilometern betanken und das Schöne ist, die ist halt auch in einer halben Minute wieder voll, dann ist es halt vielleicht wieder was anderes.
Ja.
Also momentan tut sich da halt auch noch nichts. Aber auf der anderen Seite, weißt du, dann hast du irgendwie Feststoffakkus und so weiter und so fort. Also auch an der Akkufront tut sich ja was. Das ist auch alles halt eine Frage der Zeit.
Ja, eben. Ja. Also von daher bist du ja dann auch nerdig unterwegs, dass du da als Early Adapter dir so eine Karre gekauft hast, richtig Geld in die Hand genommen hast und dann mit diesen ganzen Kompromissen lebst. Ne?
Ja, genau. Also auf der anderen Seite, weißt du, es kommt halt immer auf den Use Case an. Das Auto fährt zu 98% meine Frau und die pendelt halt jeden Tag 50 Kilometer in die eine Richtung, 50 Kilometer in die andere Richtung und hat die ist Lehrerin an der Schule, hat halt vor der Haustür von der Schule sind halt vier Ladesäulen. Mhm. Und dafür ist das einfach das ideale Auto für sie. Das ist ein sehr komfortables Fahren. Es ist halt wie eine Automatik, weil du hast halt kein Schaltgetriebe. Und also ich meine, klar kriegst du das auch in anderen Autos dieser Preiskategorie, aber halt insgesamt, wenn du halt sagst, am Ende des Monats zahlen wir auch nicht mehr. Das war ja einer der Mitgründe, warum wir gesagt haben, okay, wir nehmen das batterieelektrische Fahrzeug, weil wir sonst 250 Euro im Monat allein für Sprit ausgegeben haben. Das ist das wartungsärmere Auto. Klar, ich meine, das hat auch noch weniger lokale Emissionen. Das, wenn man, also für mich ist das zusätzlich noch ein Grund. Und ist halt insgesamt das sauberere Auto. Auch wenn das halt jetzt, wenn das nicht die ideale Lösung ist, aber ich glaube, die gibt es einfach nicht. Und das heißt, es ist halt für sie genau das richtige Auto und es ist halt auch noch spritzig genug, dass wenn sie halt sagt, ich bin auf der Autobahn und möchte und muss jemanden überholen oder so, dann habe ich kein Problem damit, weil die Kiste fährt 170 und wenn du die mit 140 halt trittst, dann springt die halt trotzdem nach vorne, weil dem Elektromotor völlig egal ist, in welcher Drehzahl er jetzt mehr Strom bekommt. Der dreht halt einfach schneller hoch.
Und das macht halt auch einfach Spaß beim Elektrofahren, ne?
Genau, und das darf man sich natürlich, also wir können uns natürlich viel schönreden, wie, ja, wir wollen alles super clean haben und die Umwelt ist uns wahnsinnig wichtig und bla bla bla. Weißt du, wenn uns das wichtig wäre, würden wir andere Sachen machen, dann würden wir weniger Tiere essen oder so.
Ja.
Aber das macht keinen Spaß. Also das weiß ich selbst, weil ich mache das seit langer Zeit. Das ist nicht so, dass ich sage, Mensch, keine Tiere essen, das ist einfach... Es schmeckt viel besser ohne Steak. Ist halt gelogen. Das muss man sich halt einfach eingestehen. Aber wenn man halt sagt, ich setze mich in ein Elektroauto und steige da aufs Gas und dieses Ding springt weg wie Hulle, das macht einfach verdammt viel Spaß. Und dann kann man sich natürlich viel einfacher schönreden, dass man sagt, bam, weißt du was? Ich fahre mein Elektroauto und Umwelt, ich bin mega, mega der Umwelttyp.
Ja.
Ja, aber da muss ich noch ein längeres Gespräch mit jemand anders, der hier auch schon mal zu Gast war. Ja, ich weiß, da war eine Linie. Der hier mal zu Gast war, mit dem muss ich da noch ein längeres Gespräch drüber führen. Und da bin ich mal gespannt auf den Input.
Ja, sehr cool.
Weil das ist nochmal ein ganz anderes Fass. Aber ja, es macht einfach sehr viel Spaß. Und jetzt ist das hier noch nicht mal irgendwie ein High-End-Auto. Und wenn du jetzt irgendwie so ein High-End-Elektroauto fährst, also lass es irgendwie ein P100D von Tesla sein. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und das ist noch nicht mal ein Sportwagen. Also es gibt halt auch noch mal ganz andere Geräte, die einfach absurd sind. Aber ja.
Ja. Aber wenn man so auch bei YouTube guckt, wenn dann der 100 P gegen irgendetwas anderes antritt, egal welcher Verbrenner das ist, der macht die halt alle nass.
Natürlich.
Und deutlich. Also das ist schon, macht schon dann Spaß, ja.
Aber klar, wenn du die Physik verstehst, die dahinter passiert, also wie so ein Elektromotor funktioniert und dass der einfach von sofort Drehmoment hat und halt keine Verluste. Also der hat einen Wirkungsgrad von, weiß ich nicht, 92% oder so. Klar, natürlich muss das so sein. Also das kann, wenn du weißt, wie so ein Verbrennungsmotor funktioniert, dass da halt ein Luft-Kraftstoff-Gemisch irgendwie komprimiert werden muss, entzündet werden muss im großen Hubraum das natürlich mehr sein muss und so weiter und so fort. Und dann muss im Zweifel nochmal erst ein Turbolader mit Druck aufgebaut werden. Oder so ein Scheiß, weißt du, das natürlich kann das nicht so schnell reagieren. Oder es muss eine Wahnsinnsmaschine sein, damit sie das genauso schnell abrufen kann wie halt ein P100D, der einfach an jeder Scheißachse einen Elektromotor hat, der komplett überdimensioniert ist und dem das auch egal ist, ob der einfach mal 5 Minuten auf 140% gefahren wird. Das ist dem Ding ja völlig Latte. Klar wird dir da im Moment ein bisschen warm, aber du fährst dann halt auch nicht 5 Stunden lang in der Geschwindigkeit. Also von daher.
Ja. Ja, und realistisch kann man ja das Tempo auch nicht permanent fahren. Ne? Das kommt dann noch dazu.
Natürlich, weil kurzer Zeit der Akku leer ist.
Also einmal das und dann auch die Straßenverhältnisse geben es ja heute eigentlich gar nicht mehr so her. Ne? Dass du permanent so dann fliegen lassen kannst.
Ja. Also ich meine, du siehst es ja irgendwie, wenn du mal irgendwie Formel E oder sowas schaust. Die haben ihre Akkus ja schon sehr genau darauf getrimmt, wie lang halt so ein Rennen ist. Und ich meine, klar, die fahren dieses Rennen wahrscheinlich zum Großteil einfach am Limit, weil, ich meine, das macht den Formel-1-Wagen ja auch. Und da siehst du aber halt zum Beispiel, jetzt guck dir mal ein 24-Stunden-Rennen an, da habe ich jetzt echt wenig in elektrisch gesehen. Also das war halt alles immer so ein Proof of Concept, so, ja, wir können das schon auch. Und wir machen das mal ein 24-Stunden-Rennen, das ist halt nicht ganz so spannend, weil wir fahren halt keine 24 Stunden, sondern wir fahren halt immer irgendwie eine Stunde und dann machen wir 20 Minuten Pause. Bedingt dadurch, dass es halt auch nicht anders geht. Aber und weil da können es die Straßen halt. Aber klar, das machst du natürlich nicht hier auf der Autobahn. Also ich sehe es ja hier gerade, selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht, weil hier so ein Schild ist, wo 120 draufsteht.
Ja, ein Ärgernis.
Naja, das ist alles nicht so schlimm. Weißt du, wenn in dem Moment, wo du elektrisch fährst, ist plötzlich auch alles nicht mehr so wild. Weil dann sagst du, okay, 120, alles klar, die Karre fährt eh fast von selbst. Und da brauche ich kaum Strom.
Das ist eigentlich auch der nächste Punkt, wo ich eigentlich ganz heiß drauf bin. Also Thema selbstfahrende Autos.
Ja, total.
Ja, also das ist wirklich so ein Punkt, so auch assistenzsystemmäßig. Also abgesehen von solchen einfachen Sachen wie Spurhalter, Assistent oder Abstandsassistent und Tempo, netten Geschichten. Ja, wenn das Auto halt möglichst autonom fahren kann, das fände ich, das wäre halt eigentlich noch so zusätzlich der nächste geile Schritt. Den erwarte ich eigentlich mit großer Hoffnung.
Ja, total, total. Also vor allem, das wird ja auch in dem Moment spannend, wo die Mehrheit der Fahrzeuge komplett autonom fährt und idealerweise auch noch miteinander reden kann.
Ja.
Also weißt du, wenn das mein Auto weiß, dass der da vorne gleich bremsen muss, und das weiß er nicht, weil er eine Bildanalyse machen muss, dann wird es halt spannend, weil dann reduzieren wir plötzlich die Unfälle auf den Straßen. Wir können halt, schau dir den Kolonnenmodus an, den sich Tesla für seine Semitrucks ausgedacht hat, dass die Dinge halt einfach mit 3 Metern Abstand 75 oder 65 Meilen pro Stunde fahren können, was halt irgendwie 140 km/h sind. Das kannst du halt als Mensch, also das kannst du als Mensch schon. Du bist aber halt nach 20 Minuten komplett fertig, weil du dich so konzentrieren musst. Und dem Auto ist das scheißegal, weil das erste Auto sagt, ich bremse jetzt gleich, und dann bremsen die hinteren, und du hast zusätzlich den Vorteil, dass du dauernd im Windschatten von jemand anders fahren kannst. Und solche Spielchen gehen halt dann plötzlich. Ich meine, das ist uns jetzt als technikbegeisterten Leuten ist es natürlich klar, dass sowas funktioniert und dass das geil ist und dass so wahrscheinlich die Zukunft aussieht. Aber ich glaube, das ist ganz vielen Leuten noch nicht bewusst. Also schau dir allein, ich glaube, und gerade in Deutschland haben wir diese Diskussionen wahnsinnig viel, dass die Leute immer noch der Überzeugung sind, ich kann besser schalten als eine Automatik. Ist Schwachsinn. Das kann kein Mensch kann besser schalten als eine scheiß Automatik. Also vielleicht ein Rallye-Fahrer, weil der ganz genau weiß, wann er genau welchen Drehzahlbereich braucht. Aber wir sind halt einfach alle keine Rallye-Fahrer. Also das können wir uns noch so sehr wünschen. Das ist halt nicht so.
Ja, und mal ganz abgesehen von dem Komfortgedanken. Also ich fahre jetzt hier natürlich auch eine Automatik in dem Booty. Und es ist einfach nur schön.
Ja, total.
Du gibst Gas und den Rest macht es Direktschaltgetriebe für dich.
Ja.
Das ist einfach mega. Ne?
Ja, total. Und mal abgesehen davon, dass es nicht nur effizienter ist, sondern auch weniger wartungsanfällig und du halt einfach weniger Verschleiß im ganzen Getriebe hast. Also, ist lustig, weil wir haben in der letzten Witzen so drüber geredet irgendwie. Es gibt so ein, zwei Videos, die sehr schön erklären, wo der Unterschied auf YouTube, die der Unterschied sind zwischen einem DSG und einem Handgetriebe, die einfach das DSG halt ist viel, viel komplexer aufgebaut, aber es macht so viel mehr Sinn. Und ich habe mir noch nie so lange Zahnräder angeguckt, die sich drehen. Und ich war lange noch nie so begeistert von Zahnrädern. Also das ist einfach, bis dahin habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wo ist denn der Unterschied? Ich dachte halt, okay, eine Automatik, da ist halt irgendwie irgendein Servo dran, der halt dasselbe tut, was ich mit meiner Hand am Schaltknüppel mache. Aber das ist ja was komplett anderes ist. Da habe ich halt nicht drüber nachgedacht. Und das ist schon spannend. Ja, also ich glaube, da wird sich auch viel tun und da haben sich ja auch gerade deutsche Hersteller jetzt in letzter Zeit schwer getan, einfach insgesamt so mitzubekommen, dass hier gerade ein Umbruch passiert. Also und das mag jetzt, also weil es sicherlich auch viele Leute langweilt, wenn man die ganze Zeit immer nur über dieses Elektroauto-Thema redet. Aber dass es einfach generell so in dieser ganzen Individualmobilität sich wahnsinnig viel tun wird in den nächsten Jahren. Und sei es nur solche Geschichten, dass wir vielleicht gar nicht mehr ein eigenes Auto brauchen. Also weil wenn ich für mich sehe, ich brauche eigentlich kein eigenes Auto. Ich möchte in der Früh von meinem Haus zu einem anderen Bahnhof als zu dem, wo der Bus fährt, kommen. Und ich meine, da klar könnte ich mit dem Bus fahren. Das macht aber für mich in der andere Richtung mehr Sinn. Und wenn ich da mit dem Bus fahren müsste, brauche ich halt viel länger. Und ob das jetzt mein Auto dahin fährt oder ob mich irgendein Auto dahin fährt, ist mir komplett egal. Und ja. Das ist aber halt, also da haben wir sicher auch noch einen langen Weg vor uns. Also vor allem, weil der halt dieser Weg auch in die Köpfe der Leute wieder gehen muss.
Ja, aber ich hoffe, dass wir das Thema tatsächlich mit selbstfahrenden Autos erschlagen können.
Ja, total.
Weil das ist halt wirklich auch diese Geschichte, wenn du diesen Professor Günther Bück anhörst auf YouTube, der erzählt dir dann erstmal, dass deine durchschnittliche Nutzungsdauer von einem Auto sind irgendwie 3% oder was. Ne? Da rechnet der das aus und sagt durchschnittlich 13.000 Kilometer. Fährt so ein deutsches Auto und das würdest du innerhalb von einer Woche schaffen und entsprechend hast du eine schlechte Auslastung auf dem Auto. Und tatsächlich ist es so, dass die Karren irgendwo rumstehen und vor sich hinrosten im schlimmsten Fall.
Ja, genau.
Jetzt ist es natürlich so, ich meine, das ist nicht linear, ne? Ist uns auch allen klar, in dem Moment, wo du morgens eine Stoßzeit hast, wo alle zur Arbeit wollen oder dann damit das zurück und einkaufen und solche Sachen, dann passt das wahrscheinlich halt nicht mehr, dass du nur noch ein Drittel der Autos brauchst. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich mit selbstfahrenden Autos müsste so ein Problem erschlagen sein, dass ich nehme jetzt das Auto mit zur Arbeit, stelle den da ab und dann könnte der eigentlich wieder wegfahren und irgendjemandem noch was anderes Gutes tun.
Ne? Ja, aber schau dir halt ein automatisiertes Carpooling an. Also klar, sind wir wieder nah an einem Bus, aber wenn ich halt sage, weißt du, mein Google Now weiß, dass ich jeden Morgen zwischen so und so viel und so Uhr von Fürstenfeldbruck nach Maisach fahre. Jetzt könnte natürlich, könnte ich also sagen, okay, ich bin in 10 Minuten fertig, bam, und jetzt weiß dieses Ding auch noch, alles klar. Wenn du, der Herr Schulz, der kommt irgendwie noch 50 Meter weiter hinter dir oder 500 oder aus dem nächsten Ort, möchte aber dieselbe Strecke fahren, für den sind es 30 Sekunden Umweg und dann holt mich praktisch dieses Fahrzeug mit dem Herrn Schulz drin ab und wir steigen beide in Maisach aus oder er steigt ein bisschen früher aus, weil das Ätzende an so einem Carpooling ist ja, wenn du nicht sagst, wir fahren jeden Tag zusammen denselben Weg, ist es ja das Ätzende zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der fährt mit, den hole ich irgendwo ab, jetzt muss ich schauen, wo ich dahin muss. Muss ich ja nicht, weil das blöde selbstfahrende Auto das ja alles selbst wissen kann. Das muss ich ja nur darum kümmern, dass es einfach zur richtigen Zeit bei der richtigen Person ist, die einfach zu dem Zeitpunkt auch weg sein möchte. Und plötzlich sind wir halt auch weg von dem, was ja eigentlich so bescheuert ist. Also dieser tatsächliche Individualverkehr, also wo eine Person in einem Auto sitzt, so wie ich jetzt gerade, das ist komplett bescheuert. Ich fahre 300 Kilometer alleine irgendwie von München nach Coburg, auch nur, weil es mir zu blöd war, diese Fahrt irgendwo einzustellen. Und in der Hoffnung, dass sich halt jemand findet, der sagt, oh ja, da fahre ich mit.
Ja.
Weil wenn ich jetzt hier rechts die Dame in dem Polo anschaue, die ich gerade überhole, die sitzt halt auch alleine drin.
Ja, ja, wir sitzen halt sehr häufig alleine in unseren Autos. Das ist halt das große Problem. Ja.
Genau. Also ich meine, die USA zum Beispiel macht ja viel davor, dass man zum Beispiel, also die sind ja in vielen Sachen einfach, gerade auch was Straßenverkehr angeht, kein gutes Vorbild. Aber da, ich meine, so Carpool-Lanes, wo du halt nur fahren darfst, wenn du mindestens zwei Personen bist, ist halt schon ein großer Anreiz, dass man sagt, okay, ja, machen wir. Und, also Uber zum Beispiel macht ja genau sowas. Irgendwie Uberpool, die ja genau sowas machen. Also wo du halt sagen kannst, wir carpoolen zusammen und teilen uns halt die Fahrtkosten für die Fahrt von X nach Y. Und die ganze Logistik außenrum, wann wer wo wie wann geholt wird, von welchem Auto, das macht halt komplett das Uber-Backend. Und aber sind wir halt mal ehrlich, Uber ist halt nicht die einzige Firma, die weiß, wie man von A nach B kommt. Also ich glaube auch, dass wir da, und da sind wir wieder bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, in dem Moment, wo wir tatsächlich autonom fahrende Fahrzeuge haben, können wir sowas viel leichter abbilden.
Ja. Wie denkst du denn darüber, Thema selbstfahrende Autos und dann tatsächlich, ich sag mal, irgendwie zum Beispiel Hängerbetrieb, ne? Oder sag mal, wir haben ja ganz viele Wohnmobile momentan da draußen. Mhm. Die werden wir wahrscheinlich selbstfahrend ja vielleicht mit einem Update-Kit hinkriegen oder was glaubst du, wie werden wir Oldtimer lösen können? Also die jetzt nicht selbstfahrend sind.
Also zum großen Teil wahrscheinlich gar nicht. Auch allein dem geschuldet, dass die Besitzer dieser Fahrzeuge das vielleicht gar nicht wollen. Der Realität müssen wir, glaube ich, ins Auge schauen. Aber irgendwann werden wir schon eine überschaubare Sensorphalanx haben, die man in so ein Fahrzeug reinkleben kann. Die man vielleicht, weißt, es gibt ja auch genug Veredler, die das halt hinbekommen, dass das halt nicht aussehen muss wie Scheiße, sondern dass das halt halbwegs sinnvoll in das Fahrzeug integriert wird, sodass halt auch noch der Charakter, also wenn wir jetzt mal einen echten Oldtimer, der erhaltenswert ist, betrachten, dass entweder der Charakter enthalten bleibt oder dass zumindest der Komfort für den Fahrer, also der Sichtkomfort und so weiter, nicht eingeschränkt wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, also gerade wenn du jetzt Wohnmobile anschaust, wo normalerweise die Ästhetik eher zweitrangig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wir sowas in irgendwelcher Form von einem Nachrüstkit hinbekommen. Der Markt dafür wird aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß sein, behaupte ich jetzt mal. Weil das werden sehr krasse Speziallösungen sein, weil du musst natürlich gucken, wie kriege ich jetzt die Sensoren in den, keine Ahnung was, von Firma XY und in den anderen und so weiter und so fort. Und der ist größer und der braucht hier hinten noch eine Kamera, weil er der hier diesen, weiß ich nicht was, hat. Und die Frage ist halt, ob die Leute, die, also weißt du, angenommen du bist jetzt weiß ich nicht, Mitte, Ende 60 und fährst halt ein Wohnmobil, bist du noch die Zielgruppe, die davon überzeugt wird, dass dein Wohnmobil von selber fahren muss?
Ja, also ich denke halt so in Richtung, dass du, wenn du halt so guckst, als sag mal, die Autos anfingen, die Pferdekutschen zu verdrängen. Da haben sie halt Bilder gezeigt, und siehst, kannst du ja auch bei YouTube angucken. Da siehst du dann halt New York, dann 1500 irgendwas, keine Ahnung. Da sind halt alles voller Pferdekutschen, ein Auto. 13 Jahre später, alles voller Autos, keine Pferdekutschen. Mhm. Und ich bin, also ich wünsche mir halt eigentlich sowas, dass das für selbstfahrende Autos auch passieren würde. Ich finde das mega geil. Dass du dann auf einmal jetzt, hast jetzt vielleicht mal ab und zu mal einen Tesla dabei, der auch nur halb autonom fahren kann. Mhm. Aber irgendwann kommt dieses selbstfahrende Ding, da siehst du halt ein oder zwei und 13 oder 15 Jahre später fahren die nur noch alleine.
Ja.
Also es gibt ja auch dieses Buch hier, ne? Der letzte Fahrschüler ist bereits geboren, der dir ganz klar prognostiziert, dass also das mit dem Führerschein-Ding ist, hat sich bald erledigt.
Möglich, ja.
Also ich finde das Thema mega spannend. Und das noch in Kombination mit Elektromobilität, glaube ich einfach, dass wir so viel Plus für unser Leben bekommen würden, das können wir uns jetzt gerade noch gar nicht vorstellen.
Ja, bin ich bei dir. Also da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber gucken, also da werden wir in den nächsten 5 Jahren sicherlich auch noch mal wahnsinnig viel sehen. Also was dieses ganze Thema angeht. Also da finde ich es ganz schön, dass das wieder was ist, dass wir mitbekommen werden. Also das ist so ein Bruch in der Geschichte, wo wir, gut, vielleicht spricht man da später einfach nicht mehr drüber und da wundert sich irgendwann nur noch, hey, guck mal, die haben tatsächlich echt früher an diesen Rädern gedreht, die in so einem Fahrzeug waren. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Kann natürlich sein. Wer weiß das schon.
Opa, was ist nun mal dieses Gaspedal?
Genau, völliger Schwachsinn. Warum haben die das selbst gemacht? Da konnten die überhaupt nicht, weiß ich nicht.
Die konntet ihr ja gar nicht bei googeln.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Ja. Ja, aber das ist, also das ist ja auch der Punkt, was ich an unserem Jahrgangs- oder Generation einfach sehr, sehr liebe. Also ich bin Jahrgang 79. Mhm. Und ich habe halt so viele Umbrüche schon mitbekommen.
Ja.
Das ist einfach, ich finde das mega spannend, einfach was es so gibt. Weil als ich Kind war, habe ich mir auch mal gedacht, so wie wäre das mal, wenn man so einen Computer hätte, den man halt überall mit hinnehmen könnte und dann hätte man vielleicht sein Schreibprogramm überall. Ja, mittlerweile gibt es das halt, ne? Und es wird halt immer cooler.
Ja, oder wir waren früher ganz mit der Family ganz viel unterwegs, immer so Wanderurlaub und so. Und ich habe mir mal als Kind gedacht, es wäre so geil, wenn die Wanderkarte mir anzeigen würde, wo wir sind.
Mhm, ja.
Und das ist heute, das habe ich halt in der Hosentasche. Wenn ich laufen gehe, habe ich das in klein in der Hosentasche. Ich habe es am Arm. Weißt du, mein Arm zeigt mir an, wo ich bin und wo ich hin muss. Das ist einfach mega gut. Also diese Zeit ist einfach fantastisch. Also ich würde das tatsächlich nicht missen wollen. Oder schau dir diese... das ist sowas, das mich so wahnsinnig geprägt hat, diese Landung von dem Mars Rover. Mhm. Wo du wirklich weißt, da ist ein Ding Millionen Kilometer weg von hier, das jetzt gerade blind und eigenständig auf einer Oberfläche, das von einem anderen Planeten landet. Und wir waren in der Lage dazu, also ich habe jetzt keinen Anteil daran gehabt, leider, aber so, wir als Menschheit waren in der Lage dazu, dieses Ding hier zu bauen, dieses Ding hier zu planen, diesem Ding die Intelligenz mitzugeben, dass es das selbst tun kann, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig großartig. Und war für mich so ein bisschen die Mondlandung. Also die habe ich natürlich nicht mitbekommen. Aber das war für mich so, okay, das ist so der nächste Schritt. Wir sind, also klar ist es nicht das erste Gerät, was irgendwie auf dem Mars gelandet ist, aber das war für mich nochmal so eine ganz andere Hausnummer.
Ja, da gibt es übrigens eine ziemlich coole Serie, die so ein bisschen Dokumentation und Fiktion vermischt auf Netflix, die nennt sich Mars und da bauen sie dann Elon Musk ein in den ersten Folgen und zeigen dann halt, ne, wie er mit SpaceX dann halt davon spricht, halt in den Mars zu fliegen, dann mal so 2016. Und dann kommt dann wieder Schwenk so auf 2032 und da ist das dann passiert und mit welchen Herausforderungen die auf dem Mars dann da zu kämpfen haben.
Okay,
cool. Ziemlich cool gemacht, also definitive Empfehlung. Wenn du dein Netflix-Abo mal richtig nutzen willst, dann schaust du da mal rein.
Ich glaube, die habe ich tatsächlich auf der Watchlist. Das ist mit so einem... Doch. Die habe ich auf der Watchlist. Ja, da habe ich neulich mal wieder ein bisschen durchgekämmt, was ich alles noch angucken muss. Und ja, Weltraum ist einfach sehr cool.
Ja, ist auch momentan ein Thema, was mich persönlich total anfixt. Also finde ich gerade mega interessant, alles drumherum. Ja.
Also ist auch tatsächlich so eins der wenigen Dinger, wenn jetzt morgen ein Job rumkommt, ein Weltraumjob, für den ich geeignet wäre, ist eins der wenigen Dinge, für den ich meinen aktuellen Job kündigen würde.
Definitiv, ja. Würde ich meine Firma für dicht machen, ja.
Wo ich sagen würde, okay, das ist ein Aspekt unseres Lebens, der mich so krass begeistert, dass ich dafür wahrscheinlich viel ändern würde. Also,
ja.
Und das ist auch schon was mich halt immer wahnsinnig begeistert hat, schon als Kind. Also, da habe ich schon halt immer eine Faszination für gehabt. Und ich hatte schon als Kind irgendwie Space Shuttle Spielzeuge. Weil es halt, bevor ich überhaupt wirklich verstanden habe, was dieses Ding alles tut, einfach dieses Gerät spannend fand und dann, als ich geschnallt habe, okay, das fliegt tatsächlich in den Weltraum. Das ist einfach, ja.
Ja, und wie geil das auch da wieder ist, ne? Also Technologie hilft uns Menschen, die wir im Weltall keine 2 Sekunden überleben würden, aber mit unserer Technologie und indem wir darüber nachdenken, kriegen wir das gebacken, in diesem wirklich tödlichsten Umfeld, was man sich nur vorstellen kann, zu überleben.
Mhm. Ja,
und daher kommt natürlich dann auch immer wieder so noch mehr so diese Technikverliebtheit, was man damit alles so machen kann.
Ja, definitiv. Du hast gerade gesagt, du würdest deine Firma dazu zumachen. Das ist ja hier die Überleitung direkt vom Feinsten. Auch wenn man eigentlich so eine Überleitung gar nicht kommentieren soll. Du hast eine Firma selber, du bist, hier den härtesten Break der Welt direkt auch noch einzuwerfen, was machst du? Also du bist selbstständig mit deiner eigenen Firma.
Genau, also ich bin seit 15 Jahren selbstständig und das Spannendste eigentlich, was wir momentan machen, ist das Online-Marketing, also wir sind halt Experten für Online-Marketing und das Ganze hat sich halt entwickelt. Ich habe angefangen vor 15 Jahren, dass ich eine Druckerei gegründet habe. Und das Ding habe ich automatisiert, so gut, so stark, wie es irgendwie ging. Und unser absoluter Unique Selling Point ist, dass wir fertigen Etiketten. Mhm. Und das so schnell, dass wir sagen, egal was du heute bis 9 Uhr bestellst, geht am gleichen Tag raus.
Okay.
Per UPS und dann natürlich von heute auf morgen. Also wenn man so dieses Amazon Prime Feeling für Etiketten, also aber fertig bedruckte, ne, also Produktionsware, das ist eigentlich das, womit ich am Markt unterwegs bin und die Kunden, die das haben wollen, die finden das so geil, weil die dadurch halt komplett Lagerhaltung und Stoßzeiten abfedern können, weil wir halt extrem schnell mit diesem Material reagieren.
Und das machst du auch weiterhin noch, also neben der ganzen Online-Marketing-Geschichte?
Genau, aber dadurch, dass wir das halt automatisiert haben, bin ich halt irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, okay, wir sind an der Stelle unserem Markt wirklich 5 Jahre voraus gewesen. Mhm. Und ich sage, warum verkaufe ich eigentlich das nicht als Produkt an andere Kunden? Jetzt natürlich nicht an andere Druckereien, weil da würde ich mir ja Konkurrenz ins eigene Haus holen. Mhm. Aber halt an andere Firmen, die da halt extrem Schwierigkeiten mit haben. Mhm. Und das läuft also sehr gut, ne? Und dadurch, wie gesagt, dass die anderen Betriebe oder dass der Betrieb so automatisiert vor sich hin arbeitet und Geld produziert, bin ich da sehr, sehr glücklich, anderen Leuten das beibringen zu können.
Okay. Bist du schon immer selbstständig gewesen? Oder hast du auch mal, ich sag jetzt mal, in der normalen, Anführungszeichen, normalen Firma gearbeitet?
Ja, also ich war 10 Jahre lang Angestellter und die Firma ist nachher in die Insolvenz gegangen. Und die letzten 3 Jahre vor dieser Insolvenz bin ich von einem Unternehmensberater praktisch zum Geschäftsführer ausgebildet worden. Okay. Die Firma hat sich nachher so runtergebrochen, wir waren dann nachher zu dritt. Und als dann die Firma in die Insolvenz gegangen ist, habe ich gesagt, okay Leute, ich mache in irgendeiner Form weiter. Wer will jetzt noch mitmachen? Und damals der beste Außendienst, der war kurz vor der Rente, der hat gesagt, ach weißt du was Markus, ich kann eigentlich ganz gut mit dir. Komm, wir machen weiter. Mhm. Und ich habe dann halt meine Firma gegründet. Ja, und habe den mitgenommen, der ist dann nach ein paar Jahren dann einfach in Rente gegangen. Wir haben aber relativ schnell gesehen, dass wir haben damals dann nur Druckprodukte verkauft, dass wir damit sehr, sehr schnell am Markt groß geworden sind. Und haben dann nachher wieder die eigene Fertigung halt aufgebaut. Ne? Natürlich alles im Digitaldruck, also jetzt hier kein Offset-Druck mehr oder sowas, sondern wir drucken wirklich alles komplett digital. Ne? Mhm. Und da sind die Möglichkeiten mittlerweile so gut, dass wir auch mit Kunden, die farbkritisch unterwegs sind, dass sie sagen, wir brauchen noch eine gewisse Hausfarbe, Pantone, schieß mich tot, dass wir das so gut simuliert kriegen, dass die für die Beschriftung der Ware mit unseren Etiketten sehr, sehr zufrieden sind.
Okay, alles ja. Ich meine, der Grund, warum ich frage, ist ja so dieses Mindset ist ja doch ein ganz anderes. Also dieses, entweder ich bin halt ein Angestellter und mache halt so 9-to-5 und alles ist fein. Das ist dann so eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, okay, ich bin jetzt mal der Chef. Ich habe jetzt also im Zweifel, ich weiß ja nicht, hast du Mitarbeiter?
Ja, klar. Ja, wir sind eine Handvoll. Ne?
Ja. Und das heißt, du hast ja auch in einer gewissen Form Verantwortung für diese Mitarbeiter. Also das heißt, in dem Moment, wenn deine Firma morgen pleite geht, weil du schlechte Entscheidungen triffst, sind die morgen halt alle arbeitslos.
Und richtig, im schlimmsten Fall ja, genau.
Genau, und das ist natürlich was, da kann auch nicht jeder mit. Also das ist, ja, das muss man halt, das muss man können, das muss man wollen. Und wie gesagt, das, glaube ich, können viele Leute nicht. Und wie ist denn da für dich so dieser Übergang passiert? Also wann ist das in dieser ich sag jetzt mal Weiterbildung passiert, dass du gesagt hast, ich kann mich damit anfreunden mental, oder warst du schon immer so der Typ? Also es gibt ja so Leute, die sind einfach, die sind Angestellte, aber sind eigentlich einfach Unternehmer. Also das,
genau.
Also ich wage von mir zu behaupten, wenn ich morgen keinen Job finde, wo ich angestellt arbeiten kann, weißt du, bevor ich Hartz IV Arbeitslosengeld, whatever, beziehe, mache ich meine eigene Bude auf und stelle mich halt auf eigene Beine. Aber das kann halt nicht jeder. Und das möchte auch nicht jeder. Und da ist halt jetzt die Frage, war das bei dir schon immer so? Weißt du das?
Ja, also ich habe mich ja selbstständig gemacht, da war ich 24. Mhm. Und ich muss natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt, ich hatte überhaupt nichts zu verlieren. Also ich bin schon verheiratet gewesen zu dem Zeitpunkt. Meine Frau hat voll gearbeitet, die hat Geld nach Hause gebracht. Wir hatten eine überschaubare Miete. Wir hatten zwei bezahlte Autos. Und als dann halt die Insolvenz kam, das war für mich, also war es halt nicht überraschend und es war auch überhaupt gar keine Gefahr, weil als ich selbstständig gemacht habe, hast du als Selbstständiger ein halbes Jahr lang dein Bruttogehalt bekommen, ausgezahlt. Für 6 Monate hast du das jeden Monat bekommen, wenn du dich selbstständig gemacht hast.
Von wem?
Also vom Arbeitsamt.
Okay, das war lässig.
So, und also ich habe in dem Bereich, ich war damals schon bei rund 40.000, 50.000 Euro Jahresgehalt, also das war monatlich, ne, damit konnte ich locker leben und habe gesagt, okay, jetzt kann ich diese Firma ein halbes Jahr lang ausprobieren.
Das ist natürlich geil.
Ohne dass mir wirklich was passiert, und dieses halbe Jahr wäre mir dann sogar noch aufs Arbeitslosengeld später angerechnet worden.
Krass.
So, und da habe ich gesagt, okay, gut, das machst du also auf jeden Fall, und ich habe halt aus der Mietwohnung ausgegründet, aus 10 Quadratmetern in einem kleinen Raum. Und haben wir losgelegt. Hm. So, jetzt hatte ich natürlich auch schon einen gewissen Kundenstamm, ne, dadurch, dass ich halt den einen Angestellten mit übernommen habe und die Insolvenz relativ plötzlich kam. Mein Chef hat damals gesagt, er will wohl nicht mehr weitermachen. Hm. Ja, gut, also wir mussten das Feld nur noch beackern. Und Kunden waren halt da, natürlich sind auch viele weggegangen, die gesagt haben, okay, nee, jetzt dem Öffling trauen wir nicht und wer weiß, ob der das gebacken bekommt und hast ja nicht gesehen. Hm. Klar sind da auch Leute weggegangen, aber sagen wir, guter Kundenstamm ist einfach geblieben und über die Jahre haben wir den natürlich dann halt entsprechend ausgebaut. Aber ich war schon zur Schulzeit habe ich meinen Lehrern Nachhilfe in Informatik gegeben und habe mich dafür bezahlen lassen.
Okay, das habe ich nicht gemacht, verdammt nochmal. Das ist ein bisschen dumm gewesen.
Da war mein erster unternehmerischer Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich habe für eine Frau, also eine Lehrerin, Nachhilfe gegeben in Word. Und habe dann gesagt, keine Ahnung, ich sage das mal im Wert, ich glaube, ich habe dann 10 Mark pro Stunde verlangt. Und das ist dann irgendwann so aufgelaufen, ich habe mir das halt nicht sofort auszahlen lassen, dass die mir auf einen Schlag dann mal 400 Mark geben musste, so nach einem halben Jahr oder so, keine Ahnung. Aha. Und da kamen die echt ans Grübeln, so, ja, das ist schon viel Geld und. Und das war für mich der Punkt, ich sage, okay, ich denke, das machst du nie wieder. Das nächste Mal guckst du, dass du maximal, sag mal so, ne, 100 Mark Grenze erreichst, damit die Leute das möglichst wirklich dann noch aus dem Ärmel schütteln und dann nicht auf einmal rumdiskutieren mit.
Ja, klar.
Ja. Und dann habe ich halt viel Hardware damals gemacht und das lief dann halt so. Mein Vater, der ist Krankenpfleger gewesen und hat halt ziemlich viele Kollegen, die dann irgendwie, ich sag mal, Nvidia-Treiber nicht installiert gekriegt haben oder sonst irgendwas.
Ja, ja, klar.
Und da habe ich immer gesagt, ich sage, okay, pass auf, ich installiere den Treiber, ich mache das und als Lohn dafür will ich die alte Grafikkarte haben. Mhm. Da waren die immer sehr mit zufrieden, haben mir noch viel altes Zeug gegeben und ich habe das neue Zeug bei denen zum Laufen gekriegt. Mhm. So, und ruckzuck hatte ich halt einen kompletten Rechner zusammen, dann mit Gehäuse und so weiter und den habe ich dann wieder vertickt. Mhm. Ja. Das war dann, ja, also von daher, ich denke, diese Selbstständigkeitsgene, das war schon immer in mir dran.
Naja, das, wie gesagt, das kann nicht jeder. Und das ist, ich finde das immer wieder bewundernswert, weil es gibt halt auch so Leute, die da so reinwachsen und dann irgendwann feststellen, okay, verdammt nochmal, ich muss das selber machen. Weil sie halt zum Beispiel feststellen, dass sie da, wo sie hinwollen, im Angestelltenleben nicht hinkommen. Oder halt dann im Angestelltenleben halt feststellen, okay, ich habe da eine wahnsinnig geile Idee, ich könnte jetzt versuchen, irgendwem zu verkaufen oder ich mache das einfach selbst. Und dann da erst reinwachsen müssen und das ist, glaube ich, ist viel schwieriger als zu sagen, ich kann das schon und ich suche mir jetzt eine Idee oder irgendwie ein Businessmodell, das halt funktioniert. Und weil du dann natürlich nicht mehr über den Schatten springen musst und dich persönlich ändern musst, sondern halt nur noch gucken musst, wo ist irgendwo eine Nachfrage für irgendwas, die du bedienen kannst. Und ich meine, klar, manchmal greift man auch voll ins Klo, so ist es nicht, aber damit kann man im Zweifel auch leben. Also wenn man halt jetzt sagt, ich habe gerade ein Projekt, das wahnsinnig, das habe ich zum Beispiel unterschätzt und unterbudgetiert, ist halt dann blöd, aber das machst du halt auch nur einmal. Also zumindest dieselbe Sache.
Ja, und selbst wenn, also das muss man auch sagen, also selbst wenn man mal eine Insolvenz hinlegen sollte, also ich finde, das ist kein Beinbruch.
Nee, um Gottes Willen. Also da müssen wir, glaube ich, hier in Deutschland auch mal wegkommen davon.
Genau.
Dass das halt einfach sowas passiert. Und
genau.
Man muss auch die Erlaubnis haben, wieder aufstehen zu dürfen.
Richtig, ja. Und ich glaube auch, wenn man da relativ frei mit den Lieferanten spricht. Ich habe das damals gesehen, wie halt die Firma ja kaputt gegangen ist. Und wir haben halt mit vielen Lieferanten sprechen müssen. Und je ehrlicher und je geradliniger du eigentlich mit denen gesprochen hast, A, waren die sehr dankbar. Und klar war denen nachher so am Ende des Tages klar, dass die ein paar tausend Euro irgendwo in den Sand gesetzt haben. Aber dafür konnten wir ja persönlich nichts. Ne?
Klar. Ja. Also ich meine, sowas gibt es natürlich auch. Also es gibt ja auch solche und solche Insolvenzen. Aber ich sag jetzt mal, ich glaube, die Durchschnittsinsolvenz ist ja normalerweise nicht, weil jemand sagt, ich richte jetzt mit Absicht irgendwie ein Unternehmen zugrunde.
Ja, das glaube ich halt auch nicht. Ne? Also klar, es gibt es ganz bestimmt, ja. Aber also ich habe es halt noch nicht erlebt. Und eigentlich merkst du relativ schnell, wenn Leute anfangen zu tricksen.
Ne? Ja,
also gerade auch im Bereich Druckerei, also wo ja der Konkurrenzdruck einfach mega ist, weil es die ganzen Online-Anbieter gibt, die auch ihre Daseinsberechtigung haben und die auch gute Qualität liefern. Das ist ja immer das Problem, dass du super Qualität zu einem einigermaßen vernünftigen Preis kriegst. So, wenn wir da jetzt aber neue Kunden kriegen und die dann anfragen und kaum über einen Preis verhandeln und, da bin ich immer sehr vorsichtig. Und wenn ich dann sage, okay Leute, aber die ersten zwei Jobs, da müssen wir mit Vorkasse machen, dann sind die ganz schnell wieder weg. Dann weißt du, dass die nirgendwo anders mehr was kriegen und jetzt halt auch am Fliegenfänger hängen. Aber da möchte ich dann halt nicht dabei sein.
Ja, aber ich meine, sowas lernst du halt auch erst. Das ist ja auch nichts, was. Das schüttelst du halt auch nicht irgendwie in deinem ersten Jahr als Unternehmer aus der Hand. Dass du weißt, dass das so läuft. Und naja. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über. Ich hätte noch ein, zwei Fragen über dieses Thema Automatisierung. Und du hast auch noch so das eine oder andere gar nicht so technische Thema. Wir telefonieren jetzt aber schon fast eine Stunde und ich muss gleich laden. Ich würde das gerne. Auf ein zweites Mal schieben.
Ja, gerne.
Weil ich glaube,
bin schon ganz aufgeregt.
Ja, ich auch. Da ist auf jeden Fall noch, glaube ich, ganz viel drin. Und es ist lustig, weil ich hatte, weißt du, man legt sich ja für so ein Gespräch dann immer so ein bisschen zusammen, okay, worüber reden wir? Dieses und jenes und und in meinem Kopf funktioniert das dann immer so, ja, wir brauchen dann wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten für das Thema und 15 für das und dann kommen wir da mit dem und dem und dem kommen wir dann zu Rande. Und das hat gar nicht geklappt. Kein bisschen. Also, um Gottes Willen, ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Das ist fantastisch. Also, es ist auch so ein Gespräch, das ist einfach, es ist eine Stunde rum und die ging einfach, also das ist einfach so, ja, durchgefahren. Muss ich mal schauen, wo hier diese Ladesäule sein soll. Das ist ja alles ein bisschen komisch. Ihr starker Partner, das ist ja fantastisch. Kostenloser Strom. Mega. Ja, also ganz großartig. Und ja, ich bin da sehr gespannt auf ein weiteres Gespräch.
Ja.
Und das sollten wir kurzfristig machen, auch dass hier der Anschluss nicht verloren geht. Mhm. Markus, vielen Dank schon mal für die viele Zeit. Ja, ich mache hier gleich alles aus. So, für die viele Zeit. Und
du, gerne. Und ich danke, dass du das Projekt gestartet hast.
Ja, sehr gerne.
Ernsthaft mega geil. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht meine Unterstützung auf 5 Euro aufdrehen kann. Ich habe das nur noch nicht gefunden.
Ja, du hast alles nicht. Also vielen Dank übrigens nochmal für die Unterstützung. Ist alles nicht so wichtig. Es geht mir ja wirklich hauptsächlich darum, dass ich diesen regelmäßigen Arschtritt zu haben, dass ich es mache. Und der ist da. Der ist. Ich habe jetzt gerade irgendwie 70 Leute und 90 Dollar. Keine Ahnung, was da kommen. Wahrscheinlich irgendwie 70, 50, 60 Euro bei rum. Aber das ist völlig egal, weil das reicht mir einfach zu sagen, okay, da gibt es Leute, denen ist das offensichtlich, die finden das cool genug, dass sie da ein paar Euro für bezahlen. Und da steht dann nochmal so eine Zahl, wo man sagt, okay, dafür muss ich jetzt auch wieder was machen. Und ich hatte jetzt drei Wochen lang keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Und das ist wirklich jede Woche so, das ist irgendwie alles nicht richtig. Ich sollte jetzt was aufnehmen.
Also es gibt ja noch diese Challenge. Du hast ja gesagt, wenn du das erste Mal deine 5.000 Dollar erreichst, dass du sofort in den Urlaub fährst. Die Challenge nehmen wir hier an. Die Community hat angenommen.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, das, ich habe da so großmäulig darunter geschrieben, ja, dann kündige ich mal meinen Job. Und,
ja, oder so, genau.
Und fahre erstmal in Urlaub. Also die Kombination aus beidem. Und dann kamen so gleich die ersten, wie du willst, du verdienst 5.000 Euro und also Patreon 5.000 Euro, da kommen doch keine 5.000 Euro bei an. Wie willst du denn dann, kannst du doch nicht von leben? Und dann habe ich gesagt, das mag schon alles sein, aber man darf ja natürlich auch nicht vergessen, und da kommen wir wieder zurück zu dem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das heißt ja nicht, dass man dann nur noch davon lebt.
Ja, eben.
Also weil in dem Moment, wo ich halt nicht mehr 8 Stunden jeden Tag in ein bestimmtes Büro fahren muss, sondern solche Sachen und Podcastereien zu einem Hauptjob machen würde, kann man ja trotzdem nebenbei weiter andere spannende Dinge tun, die vielleicht auch nochmal 1-2 Euro reinbringen. Also das darf man nicht vergessen.
Oh ja, ganz genau. Ja, so ist das.
Genau. Na gut, dann melde ich mich nochmal bei dir. Und,
ich freue mich schon, ja.
Ich mich auch. Und dann reden wir ein bisschen über Verwandte und ganz andere Themen.
Genau, alles cool. Klar.
Dann vielen
Dank. Bis dahin.
Bis dann.
Gute Fahrt noch.
Ciao. Danke, ciao.